Hallo Sandra, willkommen im Curious Radio.
Hi Iris.
Ja und hallo an alle, die hier zuhören. Willkommen zu einer neuen Episode Curious Radio, dem Podcast, der euch jeden Freitag in ein neues Rabbit Hole mitnimmt und die Neugierde an sich feiert. Das Curious Radio ist ja der Podcast zum Curious Magazine, das es tatsächlich als Printmagazin zu kaufen gibt, auf Papier gedruckt, im Kiosk um die Ecke oder bei uns im Onlineshop. Wir stellen den Link natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr dieses Magazin schon habt, dann kennt ihr darin vielleicht den Artikel von Sandra mit dem Titel Altpapier aus 3000 Jahren ägyptischer Geschichte. Sandra war nämlich für uns im Papyrusmuseum in Wien unterwegs und hat sich das angesehen. Es ist laut Google Reviews ein kleines und interessantes Museum. So viel halten fast alle Google Reviews fest. Manche feiern auch den Museumswärter dort, den hat Sandra leider nicht getroffen. Dafür aber Professor Palme, der sie durchgeführt hat und ihr einiges über diese Papierfetzen, dieses Altpapier erklärt hat. Ihr werdet hier im Podcast also von auf Papyrus festgehaltenem Gossip hören, von einer betrogenen Ehefrau und was eine Rechnung über Schafe uns über die Geschichte erzählen kann. Sandra hält von diesem Museum ziemlich viel und ihre Zusammenfassung ist folgende.
Hast du ein Wort, das so ein Teaser ist für das Museum?
Nostalgie.
Aha.
Vielleicht okay. Auf eine Art.
Mhm.
Dunkel, finde ich.
Wirklich? Dunkler als das Kunsthistorische?
Ich finde es ein sehr, sehr dunkles Museum. Es ist auch, also ich weiß nicht, ob das interessant ist, sonst schneiden wir es einfach raus. Aber ihr habt mich ja mit einer Kamera dorthin geschickt. Und es ist ein Museum, in dem wirklich überhaupt nicht fotografiert werden darf, weil die Stücke so sensibel sind. Also alles, was mit Blitz zu tun hat, geht sowieso nicht. Und so ist auch die Beleuchtung.
Okay, wow.
Also da gibt es keine Neonröhren. Das ist alles eher romantisch, würde ich sagen, von der Lichtstimmung her.
Und bevor wir hier wirklich loslegen und in die Tiefe gehen, noch ganz kurz zu Sandra selbst, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt.
Ich bin Sandra, ich mache Podcasts. Ich bin selbstständig und mache so ein bisschen durch die Bank alles. Ich sage immer, ich bin Podcast-Allrounderin. Mein Steuerberater sagt mir immer darauf, dass er das schön findet, wenn man seine eigenen Berufe erfindet. Weil er das noch nicht gelesen hat und er hat sich jetzt irgendwie, hat das letzte Mal zu mir gesagt, er schaut sich das jetzt ab und er ist Steuer-Allrounder. So.
Okay, so viel zu Sandra und ihrem Steuerberater. Aber was sie euch hier verschwiegen hat, ist, und das war an dem Zeitpunkt, als wir das Gespräch aufgenommen haben, noch so neu, dass es ihr ein bisschen schwerfällt, darüber zu sprechen. Mittlerweile ist es veröffentlicht und ihr könnt es euch anhören. Es ist ihr eigener Podcast und das ist auch eine Curious-Empfehlung.
Ich mache einen Podcast, der heißt Cat People. Und in dem Podcast treffe ich Menschen, die man kennt und ihre Katzen. Und das ist ein Gespräch, so ein Promi-Talk der etwas anderen Art wahrscheinlich, wo mich Menschen zu sich nach Hause einladen, die Katzen haben. Und wir sprechen über Katzen. Es ist alles für die Katz quasi in diesem Format.
Es wird sicher sehr süß.
Ja, mal schauen. Also ich habe die Folgen, die bis jetzt produziert wurden, da gibt es viel Menschengespräche, aber die Katzen melden sich auch immer mal wieder zu Wort auf der Tonspur und es ist, glaube ich, sehr atmosphärisch. Also man merkt einfach, dass das nicht in einem Studio aufgenommen wird und das finde ich bei Podcasts halt immer geil.
Cool.
Wenn man das Gefühl hat, man ist ein bisschen näher dran.
Ja.
So, habe ich es euch verkauft, dann hört euch diese Folge jetzt an und dann könnt ihr ja rüberwechseln. Zum Cat People Podcast.
Sehr gut.
Und dann muss ich noch etwas sagen, nämlich ein riesengroßes Dankeschön an die ÖNB, die Österreichische Nationalbibliothek. Das Museum, das es nämlich geht, das Papyrusmuseum, ist Teil der Österreichischen Nationalbibliothek. Und diese Podcast-Episode, die Recherche und der Artikel im Magazin selbst sind in Kooperation mit der ÖNB entstanden. Das heißt, wir haben dankenswerterweise Geld dafür bekommen, um das umsetzen zu dürfen. Und zwar in redaktioneller Unabhängigkeit. Also uns wurde nicht gesagt, was wir schreiben sollen, sondern uns wurden die Türen geöffnet, alles erklärt, wir wurden eingelassen, um dieses Museum von innen zu sehen. Also ein riesengroßes Dankeschön an die ÖNB. Wir geben den Link zum Papyrusmuseum natürlich in die Shownotes, genauso wie zur ÖNB selbst, weil dort könnt ihr auch mal nachschauen, welche anderen kleinen Museen denn noch unter die ÖNB fallen. Ich glaube, da gibt es vieles, was wirklich, wirklich interessant und gar nicht so sichtbar ist. Genau. Und jetzt aber zurück zu Sandra und zum Papyrusmuseum, das nämlich auch gar nicht so leicht zu finden ist, am Heldenplatz in Wien.
Es ist ganz süß, man kommt rein und dann geht es eben runter in den Keller. Genau, und dort war ich und das ist irgendwie total abgefahren, weil ich finde, man läuft diesem Papyrusmuseum nicht über den Weg. Man kann da irgendwie auch nicht so wirklich reinstolpern, weil ich finde, man muss schon wissen, wo das ist, dass man sich dort einfindet. Und es ist aber, hat mich auf ganz vielen Ebenen irgendwie abgeholt, dieses Museum, und fand es richtig schön. Und ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen können, weil es ein Museum ist, auch wenn es klein ist. Und vielleicht nicht so bekannt wie andere Museen, die es in Wien gibt, ist es auf jeden Fall eins, was ich, glaube ich, weiterempfehlen werde, dass man da mal reinschaut. Mhm.
Hast du vorher irgendwas mit Papyri heißt das wahrscheinlich, oder? Papyri anfangen können?
Nein, ich musste das auch erst mal googeln. Also ich war sehr dankbar, dass auf der Website des Papyrusmuseums sehr genau erklärt wird, was Papyri sind. Mhm. Genau, und habe mich dann erst mal einlesen müssen, bevor ich dorthin gefahren bin. Genau, es ist, also ich wusste, das hat was mit Ägypten zu tun.
Ja, so weit komme ich auch noch mit.
Dieser Kulturkreis, genau, das konnte ich irgendwie verorten. Genau, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Wien die größte öffentlich zugängliche Papyrussammlung der Welt hat.
Okay.
Ja.
Warum?
Wegen eines historischen Zufalls. Ich bin dort hingefahren und mich hat das auch direkt total interessiert und habe dort Professor Bernhard Palme getroffen. Der ist der Direktor des Papyrusmuseums und unterrichtet an der Universität Wien am Lehrstuhl für Papyrologie.
Das ist so toll. Das gibt's wirklich.
Ja, und das gibt's wohl auch irgendwie in so einer Handvoll Städten und unter anderem in Wien. Und das alles macht Wien irgendwie zu so einer Papyrus-Hauptstadt. Ich finde das ganz verrückt und crazy. Und der hat mir eben erklärt, warum das so ist.
Das hängt ganz ursächlich mit dem Zustandekommen unserer Papyrussammlung zusammen. Und das war eine besonders glückliche personelle Konstellation.
Also es gibt drei Personen, die wichtig sind in dieser Geschichte. Also wir sind im 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und eine der Schlüsselfiguren ist ein Gelehrter.
Gewisser Josef von Karabatschek, der Professor für Arabistik an der Universität Wien. Und der hat sich natürlich für arabische Kultur generell und für arabische Manuskripte interessiert.
Jedenfalls kannte der einen Teppichhändler, der öfter in Ägypten zu tun hatte und war mit dem in Kontakt. Und dieser Teppichhändler, der Theodor Graf, war bei einem Moment dabei, der sich als historisch erweisen sollte später in Ägypten, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo in einer ägyptischen Siedlung Arbeiter eine Mülldeponie ausgehoben haben.
Im Fayum, in dieser großen Halboase, so 80-100 Kilometer südlich von Kairo, als die lokalen Bauern das gemacht haben, was sie wahrscheinlich schon jahrhundertelang immer wieder gemacht haben, nämlich in den Abfallhaufen der antiken Siedlungen, also in den Mülldeponien der Siedlungen aus der griechisch-römischen, byzantinischen Zeit, die normalerweise eben am Rande der Agrarzone lagen, gerade dort, wo die Wüste beginnt. Dort haben sie nach fruchtbarer Düngererde gegraben und die ausgegraben und auf ihren Feldern verteilt. Und das war ein alltäglicher Vorgang und der Theodor Graf kam gerade dazu, als die offensichtlich so etwas wie eine Altpapierdeponie angestochen haben. Und da ist er auf diese verschmutzten Papyrusfätzchen gekommen, hat bemerkt, das ist beschrieben.
Also man kann sich das so vorstellen, wenn man da über Altpapierschnipsel redet, dann sind das wirklich so zerfetzte Papyrusstücke, die man als Müll irgendwie betrachtet hat, und der hat das mitbekommen, hat sich diese Schnipsel angeschaut und gedacht, ah, das könnte aber eigentlich was sein, was man sich universitär oder wissenschaftlich nochmal anschauen sollte.
Dieser Teppichhändler.
Genau, dieser Teppichhändler. Und der hat dann diesen Müll gekauft, also dieses Papier, und nach Wien schicken lassen. Und der Josef von Karabatschek hat sich das dann wissenschaftlich angeschaut und hat gemerkt, okay, das sind einfach 1000 Jahre alte Papyrus-Schnipsel, die man zusammensetzen kann, so eine Art Extreme-Puzzle-Spiel, und dann vielleicht schlau draus wird, was auf denen geschrieben steht, auf Arabisch, auf Griechisch, und hat das gemacht. Und genau so hat die Papyrus-Forschung irgendwie begonnen in Wien. Und der hat dann diesen Theotograf immer wieder auf Reisen geschickt, dass er immer mehr von diesem Papiermüll sozusagen mitnimmt. Und so hat sich diese Sammlung irgendwie aufgebaut in Wien. Und genau, und dann gibt es noch eine dritte Person, die man erwähnen kann in dieser Geschichte, und zwar den Erzherzog Rainer.
Dem Erzherzog Rainer konnte man dieses Material nahebringen, und er hat schließlich alles, was bis dahin, das war jetzt mittlerweile schon 1883, alles, was bis dahin nach Wien gekommen war, hat er samt und sonders gekauft. Und in der Zwischenzeit, in diesen 2 Jahren, hatte man schon angefangen, ein bisschen zu sortieren und festzustellen, unglaublich, wir haben also in diesem Material Dokumente da, die gibt es nirgendwo sonst auf der ganzen Welt, also nicht aus Italien und nicht aus Griechenland und schon gar nicht aus den mitteleuropäischen Ländern. Das sind originale Schriftstücke der griechisch-römischen, byzantinischen und früharabischen Zeit. Also etwas, was anderswo zum Beispiel im Römischen Reich auch existiert hat, aber was nirgendwo erhalten geblieben ist, weil es überall sonst viel zu feucht ist.
Erzherzog Rainer, der hat nämlich dafür gesorgt, dass diese Sammlung, die es dann in Wien gab, Teil wird vom Staat, also hat die gekauft als Verwandter des Kaisers und die dem Kaiser Franz Josef geschenkt. Und so ist diese ganze Papyrussammlung in den Besitz von Kaiser Franz Josef, also in den Besitz des Staates Österreich gekommen, mhm, und jetzt Teil der Nationalbibliothek.
Sehr lustig.
So, ja, genau. Und also irgendwie, keine Ahnung, man kann sich diese Originalstücke, also die gibt es noch, diese fragmentarischen Papyrusstücke kann man sich dort anschauen im Museum. Und das ist wirklich, also, dass man das sieht und sich denkt, das könnte was sein, das finde ich schon eine abgespacede Geschichte, weil das schaut auch wirklich aus wie Müll.
Aber warum? Also man sieht ja, dass da drauf was geschrieben ist, oder?
Ja, aber vergilbt teilweise. Und die Stücke sind wirklich so klein, dass da manchmal so 1-2 Buchstaben drauf sind.
Ach krass, mhm, wirklich? Okay. Ja. Und aus dem? Nein. Aber wer kann das dann zusammensetzen?
Ja, das ist wohl die hohe Kunst der Papyrologen.
Aber ist das quasi üblich, dass die Stücke so klein sind?
Ja, also die ich gesehen habe, waren alle so in dieser Größe. Es gibt im Magazin ein Bild davon, und vielleicht kann man sich das auch irgendwo, vielleicht können wir das verlinken, mhm, dass man sich das anschauen kann. Aber ja, das sind so ganz kleine Fetzen, also wirklich Papierfetzen, Papyrusfetzen. Mhm. Genau. Ja. Und es ist wohl offensichtlich auch eine scheiß Arbeit, das zusammenzusetzen, und dauert sehr lange, und deswegen gibt es so. Deswegen dauert dieser ganze Prozess so lange. Also Professor Palmer hat mir an irgendeiner Stelle auch erklärt, dass sie wohl erst 4% des gesamten Volumens, was sie haben an Papyri, zusammengesetzt haben bzw. bearbeitet haben.
Die es in Wien gibt?
Weltweit.
Okay.
Ja.
Wow. Mhm. Okay.
Ja. Ja, es ist sehr spannend, also, mhm, für alle, die sich da draußen gerade überlegen über mögliche Karrieren oder so, also Papyrologen, also ich glaube, die braucht man.
So als Ausgleich zu, oder ich weiß nicht, ob das entspannend ist, ich stelle mir das eigentlich sehr stressig vor.
Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht einschätzen, aber ich glaube, wenn man gerne puzzelt, ist es schon eine gute Voraussetzung, um in diesen Berufsstand einzusteigen.
Mhm. Aber ich meine, man hat ja auch keine Ahnung, ob diese Dinge irgendwas miteinander zu tun haben, oder? Also wenn das 1000 Jahre alt war, damals schon, heißt das ja, dass das Müll ist, der sich irgendwie geschichtet, umfunktioniert. Also keine Ahnung, da liegt ja nicht 2 Briefe in 1000 Teilen, sondern es liegen ja wahrscheinlich 5000 Briefe in 100.000 Teilen.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, aber das, was ich mir gemerkt habe, was der Professor Palmer mir erklärt hat, ist, dass es dann am einfachsten ist, wenn es mehrere Schriftstücke von derselben Person gibt, weil das sind ja alles handgeschriebene Stücke natürlich, weil dann ist es leichter, das zuzuordnen. Mhm. Also je mehr Dokumente es von derselben Person gibt, die was fabriziert hat, desto besser für die Forschung.
Ja.
Bitte verklagt es mich nicht, wenn das nicht stimmt.
Ja, aber das macht ja. Okay, es ergibt irgendwie Sinn, weil es... weil man wahrscheinlich auch die Handschrift dann erkennt und dadurch erkennt, dass das überhaupt zusammengehören kann oder
genau.
Sowas.
Ja, und kommt ja auch noch dazu, dass das verschiedene Sprachen sind, weil der Raum Ägypten ja durch verschiedene Kriege immer mal anders irgendwie besetzt war. Das heißt, das sind arabische Texte und manche sind griechisch und so. Und das ist natürlich auch schwierig, aber auch spannend.
Aber was heißt das dann, wenn das Müll ist, heißt das ja auch, dass das irgendwelche Schriftstücke sind, oder?
Nee, also wenn dass es Müll ist, heißt vor allem, dass es Alltagsstücke sind. Also dass, wenn man drüber nachdenkt, was in unserem Papier Hausmüll ist, dann kann man sich vorstellen, was die Forscherinnen und Forscher gefunden haben, die diese Stücke geborgen haben, diese Papyri, weil das sind natürlich keine Herrschergeschichten, die man da findet auf diesen Papieren und nicht die Gelehrten, die irgendwelche Bücher geschrieben haben damals oder Heldengeschichten festgehalten haben oder so, sondern das sind Rezepte, Hausaufgaben, Einkaufslisten, Verträge, also dieses ganze Alltagsgeschehen eigentlich dieser Zeit, was man bei uns auch finden würde, wenn man unseren Hausmüll durchwühlt. Rechnungen, Quittungen, also dieses ganze Zeug.
Mhm.
Es gibt eine Quittung, die ich besonders spannend fand, die mir der Professor Palmer gezeigt hat im Museum, nämlich eine Quittung über 65 Schafe.
Okay. Ich spiel's mal ab. Mhm.
Also ein arabischer Offizier, ein Amir namens Abdellah, schreibt diese Quittung an zwei Griechen, also Verwalter mit griechischen Namen, denn wir sind jetzt ein halbes Jahr nach der Eroberung und überhaupt drei Generationen bleibt eigentlich der gesamte byzantinische Verwaltungsapparat noch da. Und dann wird es erst schrittweise sozusagen ersetzt von Arabern. Aber da ist es eine Quittung über 60 Schafe oder 65, wie war das? Ja, 65 Schafe, die als Steuerleistung abgeliefert worden sind an die arabische Armee. Und das ist insofern bemerkenswert, weil man daran versteht, dass unmittelbar nach der Phase der Eroberung, also in der Phase der Konsolidierung der arabischen Herrschaft, hat man viele Bemühungen unternommen seitens der arabischen Militärverwaltung, dass man Konfliktstoffe mit der einheimischen Bevölkerung möglichst vermeidet. Kein Wunder, weil die arabische Armee waren 5.000 oder 6.000 Mann und die Bevölkerung waren 5 Millionen. Also ein wichtiger Konfliktpunkt, den es zu vermeiden gilt, ist, dass die Soldaten sich selber versorgen und ausschwärmen und in den Dörfern mitnehmen. Das geht nicht. Man hat deshalb das alte römische System übernommen und weitergeführt, wo die Verpflegung der Armee ein Teil der regulären Steuerzahlung gewesen ist. Das Einzige, was sich da geändert hat, in der römischen Zeit hat man Schweinefleisch gegessen, hier werden Schafe abgeliefert. Ja, das ist also insofern eine ganz interessante Urkunde. Und eben, weil es eine Quittung ist, hat sie auch ein ganz genaues Tagesdatum. Wir sind also am 25. April 643 nach Christus ist diese Quittung ausgestellt worden.
Das ist schon toll. Also so ein Datum, das macht gleich was, oder? Wenn da steht, der 6. Oktober 623. Nein, es war ganz was anderes, aber
25. April, aber es ist crazy. Mich hat das auch total fasziniert und gleichzeitig merkt man da ja irgendwie dran, wenn wir uns über Bürokratie beschweren heutzutage, dann ist das schon was uns verbindet mit Menschen von vor 2000 Jahren. Das finde ich auf eine Art schön.
Das ist eine Geschichte für deinen Steuerberater.
Genau, ja.
So, er produziert wichtige Evidenzen für die Zukunft.
Genau. Ja.
Ja, okay. Schräg. Nein, aber das tut, also ich merke richtig, es tut was, weil sonst davor war es irgendwie so eine Geschichte, ja, okay, die Armee und keine Ahnung, also was habe ich für eine Vorstellung von Ägypten im Jahr 600, wie viel? Du hast dir das gemerkt.
Ja, 600
irgendwas. Ja. Und dann ist es so ein Datum, nicht, dass ich dadurch mehr Vorstellung habe, aber es verankert meine Idee davon einfach so in der Wirklichkeit. Und das finde ich gerade schön.
Ja, und es gibt eben so viele Brücken, finde ich, ins hier und jetzt bei diesen Geschichten. Also eben dieses ganze Rechnungen ausstellen ist ja, und also ich habe, seitdem ich im Papyrusmuseum war, achte ich ganz anders auf meine Quittungen. Das ist komisch, aber immer wenn ich die bekomme, schaue ich mir die an und denke mir, ah, siehst du, das habe ich heute am 2.8. gemacht. Oder da war ich einkaufen und heute ist halt der 10. Oktober. Also das ist jetzt gerade für mich einfach so ein Datum. Aber ich habe dann schon oft so Hirngespinste oder denk mich in so eine Sandra in 1000 Jahren, was die drüber denken wird, wenn die so eine Einkaufsquittung von Billa oder so finden wird in irgendwelchen Unterlagen oder sich das im Museum anschaut und sich denkt, ah ja, komisch haben sich die ernährt damals. Also da steht Hafermilch drauf und irgendwie so ein Leibbrot.
Ja, voll. Mhm. Weil das ist es in Wirklichkeit. Das ist wie eine Rechnung, eine Quittung von irgendeinem Supermarkt im Museum.
Genau.
Hinter Glas, ganz kostbar und mit sehr spärlichem Licht ausgeleuchtet.
Ja, und handschriftlich. Und das finde ich halt auch irgendwie nochmal so was Spektakuläres. Oder dass das, wo ich auch voll viel drüber nachdenke, bei Schriftstücken, die ich bekomme oder mit denen ich täglich zu tun habe. Also keine Ahnung, E-Mail-Verkehr oder sowas oder solche Dinge, dass mir das erst bewusst wird, dass eben solche Dokumente es vielleicht gar nicht mehr geben wird von meiner Generation in 1000 Jahren, weil handschriftliche Dokumente.
Mhm. Ich meine, vielleicht kommt das auch einfach wieder. Ich bin da weniger. Ich glaube, das wird jetzt nicht so schnell verloren gehen.
Ja, ich hoffe auch nicht. Also ich habe vorher gerade Werbung gemacht für den Beruf der Papyrologen und Papyrologinnen. Ich hoffe, wenn heute jemand anfängt zum Studieren, dass die dann schon in 50 Jahren auch noch einen Job haben.
Ja, okay. Na gut, aber so 1000 Jahre in die Zukunft. Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht mehr woher, das ist schon lange her, das habe ich auch sehr schön gefunden, diese Vorstellung davon, wenn wir so weit in die Vergangenheit denken, ist ja oft, dass wir die Idee haben, dass sich der Mensch in diesen 1000 Jahren, in der Zeit, wo es Pyramiden gebaut worden sind, dass das irgendwie andere Menschen sein müssten, die jetzt blöd gesagt näher am Affen sind als wir. Also dass sich da, man hat so irgendwie so eine komische Vorstellung, dass sich da evolutionär was geändert hat und wir heute sind so viel intelligenter als die Menschen damals, was natürlich totaler Blödsinn ist.
Ja, die haben auch Quittungen ausgestellt für 65 genau. Chance. Ja, so wie wir heute.
Wir sehr bürokratisch gelebt. Okay, was haben Sie denn noch getan?
Ein Objekt habe ich mitgebracht, das ich auch sehr spannend finde. Da gibt es einen Briefwechsel zwischen zwei Soldaten. Und der eine Soldat weist den anderen darauf hin, dass hinter seinem Rücken schlecht über ihn gesprochen wird.
Oh, Gossip. Mhm. Gossip im Museum. Okay.
Das ist ein Schreiben unter zwei Soldaten und da braucht es keinen Kommentar. Ich lese einfach die Übersetzung vor. Der Diakonos grüßt seinen Makedo. Ich kann es nicht vermeiden, dir zu schreiben, dass du kräftig angeschwärzt wirst bei Jukundus und bei Dido vom Freigelassenen des Domitius. Deshalb, mein Kamerad, gib dir Mühe, dich bei ihnen zu rechtfertigen. Er hat doch dem Nireus, seinem Mitfreigelassenen, viele üble Dinge über dich erzählt. Und der hat ihm, wie ich annehme, auch noch geglaubt. Und er lästert jetzt nicht wenig über dich. Meine Kameraden grüßen dich. Leb wohl.
Nicht nur so. Okay, ciao.
Schön, dich gekannt zu haben. Das war's jetzt. Weil was die Konsequenz daraus ist, irgendwie ein Duell und die müssen sich dann
gute
wirklich
Frage.
Jetzt?
Nein, das okay. Wissen wir nicht. Also da bräuchten wir dann noch mehr Handschriftliches, vielleicht auch von Makedo.
Genau.
genau, also aber ich fand das auch so lustig, weil das ist auch wieder was, finde ich, wenn man das hört und liest. Also das ist ja erstmal komisch wegen der Art, wie da gesprochen wird oder geschrieben wird und so. Aber wenn man dann zweimal drüber nachdenkt, dann hat, glaube ich, jeder von uns sowas in seinem WhatsApp Nachrichtenverlauf, dass man irgendwie mal schreibt oder einem geschrieben worden ist, so hey, pass ein bisschen auf mit der einen Person, weil irgendwie habe ich da mitgekriegt, da wird irgendwie gerade ein bisschen komisch über dich gesprochen oder du bist da, glaube ich, irgendwem auf die Füße treten, vielleicht entschuldigst dich einmal oder so.
Mm. Tschüss, leb wohl.
Genau. So, okay, ciao.
Das ist ein gutes Ende. Das gefällt mir, das werde ich jetzt verwenden.
Ja.
Okay, tschüss, leb wohl.
Kann man sich abschauen, ja. Mhm. Deswegen fand ich das so lustig, glaube ich.
Es ist wirklich lustig, ja. Okay, aber es ist auch durchaus üblich, oder ist das jetzt so ein Spezialfall, dass es solche Nachrichten oder Briefe gibt?
Nein, es gibt im Museum auch andere Briefe, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, also zwischen Eheleuten, wo auch sehr heikle Dinge besprochen werden. Mhm. Also das geht in eine ähnliche Richtung und da habe ich auch ein Objekt mitgebracht, beziehungsweise ein Schriftstück mitgebracht. Das ist, glaube ich, mein liebstes Stück, was ich im Museum gesehen habe. Da geht es um, es ist ein Brief von einer Frau, was eh schon mal speziell ist, finde ich, weil das natürlich eine Zeit war, wo viele Frauen einfach nicht lesen und schreiben konnten. Wobei, ehrlich gesagt, bin ich mir da gerade gar nicht so sicher. Da gibt es ja noch ein, also das weiß der Professor Palme besser. Aber jedenfalls.
Aber du hast noch was mitgebracht
genau.
dazu.
Ja, okay. Das ist ein Brief von einer betrogenen Frau, die mit ihrem Mann schimpft.
Mhm. So. Und die schreibt?
Und die schreibt.
Ihm einen Brief.
Genau.
Okay, ich musste jetzt erst mal was schriftlich mitteilen.
Genau.
Das ist ein Brief, also eigentlich erschütternd, ja. Den schreibt eine Frau namens Safra an ihren untreuen Ehemann. Und nicht nur genug, dass er untreu ist, er hat offensichtlich, also ich weiß nicht, die waren auch wohlhabend und irgendwo hat er sich mit seiner neuen Freundin eingemietet und also Alltagsgeschichten, wirklich. Aber das ist auch insofern bemerkenswert, nicht nur, dass eine Frau offensichtlich perfekt schreiben konnte im 12. Jahrhundert in Ägypten, dass sie auch viel Selbstbewusstsein hat und dass sie überhaupt diese Emotionen zum Ausdruck bringt. Denn leider, so viel wir über Geschäftsleben und Rechtsleben und so weiter haben, in den Papyri sind die Emotionen eigentlich immer sehr unterdrückt. Also es gibt praktisch keine Liebesbriefe. Schade, aber es ist so.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber schade.
Ja, das ist sehr schade. Deswegen bin ich auch dafür, weil wir über das Museum, Papyrusmuseum der Zukunft gesprochen haben, dass wir alle unsere Liebesbriefe aufbewahren und Tagebucheinträge und die am besten auch irgendwie so parat haben, dass sie in einem guten Zustand sind, dass Menschen in 2000 Jahren noch was damit anfangen können.
Mhm, zu einfolieren.
Genau, ja. Ja, was man, finde ich, auch gut hört in der Aufnahme ist, dass relativ viel los war im Museum, als wir da unterwegs waren, der Professor Palme und ich. Und das sind ganz, ganz viele Kinderklassen und Kinderführungen. Irgendwie jetzt war das auch noch um Halloween rum, da waren viel verkleidet und dann ist das natürlich mit Zombies und Mumien und so auch nochmal irgendwie cooler. Aber ich fand das schon sehr bemerkenswert, dass die Kinder sich so begeistern konnten für Papier, ehrlich gesagt. Ja,
ja, weil es ist tatsächlich einfach Papier, das man sieht. Also die Geschichten, die muss man ja erzählt kriegen, oder?
Genau, also es gibt viele auch interaktive Stationen, wo man sich was anhören kann zum Beispiel, wo es alte Musik oder so Notenblätter gibt, die dann eingespielt werden und wo man andere Sinne auch angesprochen werden als jetzt das rein Visuelle, sage ich jetzt einmal. Aber ja, das ist, finde ich, eigentlich das Besondere an dem Museum, das über diese Schriftstücke lebt, die eigentlich nur Symbole sind für die Geschichten, die sie erzählen.
Mhm.
Ja. Und genau, und die Kinder können, glaube ich, auch Papyrus basteln. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sie können das herstellen, glaube ich, auch im Museum.
Okay.
Ja.
Hast du aber nicht ausprobiert?
Habe ich nicht ausprobiert.
Schade.
Hätte ich aber gerne. Aber
fürs nächste Mal
ja,
dann.
Fürs nächste Mal.
Ist gut. Okay, damit wir so eine Kulturtechnik für die Zukunft haben, vielleicht braucht man das noch irgendwann. So Papyrus herstellen. Okay, du wolltest mir aber noch was erzählen zu der Frage, ob oder wie Frauen vorkommen oder repräsentiert sind in diesen Schriftstücken, die es gibt.
Genau, Professor Palme hat das auch angesprochen in dem Ton, dass das so besonders vielleicht ist, dass da eine Frau im 12. Jahrhundert perfekt schreiben konnte. Und da ist erstmal, hat sich, glaube ich, so ein Schalter bei mir umgelegt, weil mir dann erst bewusst geworden ist, dass alle Stücke, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, also bis zu dem Zeitpunkt, von Männern verfasst worden sind. Und irgendwie ist das was ich überhaupt nicht hinterfragt habe, weil wir das ein bisschen gewohnt sind, oder? Wenn wir ins Museum gehen und mit alten Dingen zu tun haben, dass da oft einfach die Geschichten von Männern erzählt werden oder Männer die Geschichten von Männern erzählen, sage ich jetzt mal. Und dann hat mich das interessiert, ob es auch Belege von Frauen gibt oder Briefe von Frauen gibt. Und genau, und er hat mir ein bisschen was dazu erzählt.
Das hängt natürlich hauptsächlich auch damit zusammen, dass quasi natürlich die ganze offizielle Welt alles männlich war. Aber wir haben auch eine nicht ganz kleine Zahl von Dokumenten, die von Frauen geschrieben sind. Hat man auch gesammelt. Das sind also weit über 600 Privatbriefe, die von Frauen stammen und an Männer und Frauen adressiert sind. Also es gibt diese Dokumente auch, wie zum Beispiel auch das. Und das ist überhaupt besonders, weil da hat man unten, also man sieht oben ist die professionelle Schrift über einem sozusagen Pachtvertrag, aber darunter gibt es die eigenhändige Unterschrift der Aurelia Harite.
Also es gibt auch eine große Sammlung an Schriftstücken von Frauen, was ich ganz cool finde. Also das ist jetzt im Vergleich natürlich eher die Ausnahme, aber cool ist es schon und ich finde auch, dass es insofern, also hat es bei mir auch nochmal so Fragen aufgemacht, weil Professor Palme ja auch erzählt hat, dass Gefühlsäußerungen eigentlich nicht so niedergeschrieben wurden. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das auch was damit zu tun hat, dass das einfach viel von Männern in beruflichem Kontext war. Also weißt du, was ich meine? Dass man
überhaupt nur dann zu Stift und, nein, was ist, war das überhaupt, aber zu Feder und genau. Papyrus gegriffen hat. Ja.
Genau.
Um so eher geschäftliche Dinge zu besprechen.
Genau. Und da würde mich schon interessieren, was Frauen aus der Zeit zu sagen gehabt hätten, ja, über voll. Das Familienleben zum Beispiel oder das Leben abseits von Ämtern, wo halt die Männer oft eingesetzt waren, genau.
Mhm. Ja, weil man dadurch noch mal mehr über die Zeit verstehen könnte. Ne?
Genau, und eben noch mehr so dieses Alltägliche vielleicht hätte, was man ja eigentlich, was wir eigentlich sehen mit diesen Papyri. Ja.
Mhm.
Muss man halt auch wissen, man sieht halt dann nur einen Bruchteil oder ein Fragment, eigentlich einen fragmentarischen Einblick in den Alltag, weil es war halt vor allem der Alltag von Männern.
Ja. Die sich aber durchaus wichtige Dinge mitzuteilen hatten.
Ja, zum Beispiel Lästergeschichten oder so.
Genau. Okay. Was ist dein Resümee zu dem Museum? Was ist so die eine Sache vielleicht, die dir noch, ich weiß nicht, von der du erzählst, wenn du über dieses Museum erzählst?
Ich erzähle eigentlich immer, dass ich so fasziniert davon bin, dass man dem Alltag der Menschen dort so nahe kommt, über diese Papyri. Gerade wenn man manchmal ins Museum geht, habe ich das Gefühl, dass die Geschichten, die man dort irgendwie erzählt bekommt, oft so HerrscherInnen-Geschichten sind zum Beispiel, muss man glaube ich nicht gendern.
Mhm.
Und hier ist man halt sehr nah dran am gemeinen Ägypter, an der gemeinen Ägypterin.
Mhm, von vor 1000 Jahren.
Genau, fast. Von vor 1000 Jahren.
Mhm.
Und das finde ich schon einfach sehr, sehr schön.
Ja.
Und hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und irgendwie denke ich jetzt ganz oft drüber nach, wenn ich so ein Stück Papier in der Hand habe, denke ich an das Papyrusmuseum und was wohl mit diesem Stück Papier in 1000 Jahren passieren wird.
Das ist lustig, ja, das glaube ich dir. Ich finde es, selbst wenn du das jetzt nur erzählst und ich gar nicht dort war, habe ich das Gefühl, ich kriege so ein anderes Gefühl für Zeitlichkeit. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass, also wenn das ein Museum schaffen kann, so ein Gefühl für, ich weiß nicht, das wird dann alles so pathetisch, aber für die Welt.
Voll.
Zu vermitteln, einfach nur dadurch, welche Geschichten sie da erzählen.
Voll. Und dass es eben die Geschichten von ganz normalen Leuten waren. Und das finde ich auch so cool, weil es ist auch toll zu wissen, wie Napoleons Leben war.
Mhm.
Aber es ist auch schon mal schön, dass in das Leben von Makedo einen Einblick zu bekommen.
Ja. Ja, cool. Heißt, du würdest es empfehlen?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es ist ein überschaubares Museum, wo man so ein, zwei Stunden super gut verbringen kann. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, dass man eine Führung macht, wenn die angeboten werden, weil, wie du gesagt hast, die Stücke ja nicht sprechen. Also die leben schon von den Geschichten und es wird auch sehr viel erklärt, natürlich mit Infotafeln und Text vor Ort. Man kann auch einiges hören. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so eine tolle Führung zu kriegen, wie ich das gemacht habe, dann würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Mhm. Mir fällt auch gerade auf, und das hast du jetzt eh schon gesagt, aber dass es diese Alltagsgeschichten sind, weil eigentlich, wenn ich an Papyrologie oder an so altes Ägypten denke, habe ich das ganz andere Gefühl, dass man so ganz große Herrschaftsgeschichten oder Mumien oder solche Dinge sieht. Gibt es das auch oder gibt es das nicht, gar nicht?
Das gibt es auch. Ich bin mir nur nicht sicher, in welchem Ausmaß. Also was es natürlich schon gibt, ist, dass Papyri Toten beigelegt wurden im alten Ägypten. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich noch Fragmente oder Teile, die erhalten sind, wenn man die Särge aufmachen würde, was, glaube ich, auch passiert teilweise. Mhm. Man kann sich zum Beispiel auch anschauen, es gibt, das ist jetzt nicht Papyrus, aber es ist auch im Museum zu sehen, Holzvertäfelungen von Gräbern zum Beispiel, wo Dinge irgendwie kommuniziert werden oder wo es ein bisschen Text gibt, wo man auch was erfahrt über das Leben der Toten. Also das gibt es schon. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Professor Palmer hat mir da sicher Sachen dazu gesagt, aber ich fand es nicht so spannend wie die Alltagsgeschichte. Ja, ganz so offensichtlich. Ich habe es mir nicht gemerkt.
Ja, okay. Das heißt, aufpassen, welche Dinge man auf Papier verschriftlicht. Sie könnten in 1000 Jahren im Museum hängen.
Ja, hoffentlich, finde ich ein bisschen. Also ich romantisiere das vielleicht auch im Nachhinein ein bisschen, aber ich fände es schon schön, wenn wir in 1000 Jahren unsere Liebesbriefe und Wünsche ans Christkind und Einkaufslisten, handgeschriebene und Gedichte, die man sich in der Straßenbahn aufschreibt, so Zweizeiler.
Aber jetzt wirklich ehrlich, wann hast du das letzte Mal einen Liebesbrief auf Papier verfasst?
Vielleicht ist das jetzt zu persönlich, aber mein Partner kriegt jedes Jahr zu Weihnachten von mir einen Liebesbrief.
Ach, das ist
süß. Also die gibt es tatsächlich. Die das Papier ist noch nicht trocken dieses Jahr.
Okay. Das ist ja süß. Okay, das heißt, er ist dafür verantwortlich, das einzuschweißen. Und
ja, er muss jetzt gut drauf aufpassen.
Gut drauf aufpassen.
Genau,
ja. Cool. Nachdem das Mikrofon abgedreht war, drehen wir es jetzt wieder auf, weil es ist so oft, dass dann die besten Gespräche passieren. Und zwar haben wir gerade darüber geredet, dass, wie schräg das, du Sandra, hast erzählt, dass es eigentlich total seltsam ist in diesem Papyrusmuseum, weil die Objekte, die man sieht, auf eine Art sehr uninteressant sind, weil es einfach so Papierfetzen sind mit ganz vielen Lücken dazwischen. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sich dafür begeistern können, sowas, also an diese Materialität von Papyrus. Aber man hat sich dann nach kürzester Zeit auch ein bisschen satt gesehen. Und das Interessante sind eigentlich die Geschichten, die diese Schriftstücke da erzählen. Und dass es eigentlich ein seltsames Museum ist, dass man durchgeht und man sieht Dinge, die an sich jetzt wenig interessant sind, aber die immateriellen Geschichten, die daraus erwachsen, sind halt total spannend.
Ja, es ist, vielleicht kennt man das aus anderen Museen. Also wenn da jetzt zum Beispiel eine Keramik steht in einem anderen Museum, dann kann die zu mir sprechen oder nicht. Wenn sie nicht zu mir spricht, habe ich ein bisschen ein Pech gehabt und dann gehe ich weiter. Im Papyrusmuseum spricht kein Stück zu dir, glaube ich. Also das wäre jetzt eine These,
die Sprache
genau,
nicht versteht.
Genau, weil du es ja nicht lesen kannst. Also du siehst eigentlich immer wieder dasselbe Material, nämlich Papyrus. Und da sind unterschiedliche Schriften drauf. Und man kann vielleicht man hat vielleicht Freude daran, sich die Handschriften anzuschauen. Aber du würdest aus diesem Stück, das würde dir jetzt noch nichts erzählen. Und deswegen brauchst du diese Geschichte eigentlich drumherum, beziehungsweise die Geschichte, die andere über das Stück erzählt haben. Also genau diese Papyrologen, die übersetzen und die dann in sehr mühsamer Arbeit diese Geschichten rekonstruieren und auch in einen Kontext setzen, weil nur eine Rechnung mit 65 Schafen sagt mir vielleicht auch noch nichts, aber in einem Kontext mit Eroberung und Streit und man will da irgendwie Soldaten entgegenkommen und friedvoll miteinander sein oder so, ist es vielleicht schon spannender.
Ja. Ja, und dann habe ich erzählt, weil ich das auch so ein anderes Museum ist, das ich sehr spannend finde, das Haus der Geschichte, weil die sammeln auch ganz viele Alltagsobjekte und da gab es mal eine Ausstellung, die hieß Hitler entsorgen und da haben sie Objekte ausgestellt aus dem Alltag und das war eine der für mich eindrücklichsten Ausstellungen zum Nationalsozialismus, weil es eben nicht so das Grauen durchs Grauen erzählt, sondern durch den Alltag, den die Leute erlebt haben. Also das war so ein Kinderwagen, ein Puppenwagen, der gebaut worden ist von jemandem, von irgendeinem NS-Oberstabs-Bliblablö, der das seiner Tochter geschenkt hat. Und das ist so, der hat das selbst gebaut für die Tochter. Und das gab es halt auch. Und irgendwie erinnert mich das so dran, dann zu hören, dass dann zwei Leute streiten und sich so ein Gossip haben. Egal in welcher Welt man lebt, einfach egal in welcher Welt man lebt, gibt es Gossip, gibt es Menschen, die ihren Töchtern Puppenwegen bauen, gibt es Rechnungen, die ausgestellt werden über Schweine oder Schafe.
Voll.
Oder Hafermilch.
Oder Hafermilch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du vorher angesprochen hast. Man glaubt vielleicht auf den ersten Blick, es gibt so viel, was einen trennt, oder? Mhm. Also was Generationen vor einem, wie anders die sind und wie anders die ticken und was die alles anders machen. Und ich finde, gerade in so einem Museum, wenn man sich solche Stücke ansieht, dann merkt man, was man eigentlich alles gemeinsam hat mit seinen Vorfahren oder mit Generationen, die ganz, 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 ganz weit zurückliegen. Ja, also wie, natürlich hat der Alltag ganz anders ausgeschaut, aber es gibt eben auch ganz ähnliche Dinge.
Mhm.
Ja. Ja, ich fand das schon schön, deswegen hat es mich auch, glaube ich, so berührt und deswegen denke ich im Alltag wahrscheinlich öfter ans Papyrusmuseum als an andere Museen, in denen ich war. Mhm. Ja.
Das ist so schön. Ich kann es total nachvollziehen. Okay, damit hören wir jetzt wirklich auf, oder? Haben wir noch mehr philosophische Dinge zu sagen?
Ja, wir können auch über KI sprechen. Ich weiß nicht, ob das passt. Naja, vielleicht passt ein bisschen zum Thema Philosophie.
Ja, eben, aber das ist dann so, das holt uns dann wieder so runter von diesem holsamen Ende.
Ja.
Müssen wir wieder über KI sprechen.
Aber vielleicht kann man eine positive Sache zu KI sprechen. Ich bin jetzt auch keine, ich gehe jetzt nicht für KI auf die Straße.
Mhm.
Aber
weder im Positiven
noch, noch um dagegen zu demonstrieren. Genau. Sie ist mir ein bisschen wurscht vielleicht.
Ja.
Aber was ich bemerkenswert fand im Zusammenhang mit dem Papyrusmuseum ist, dass Professor Palme mich darauf hingewiesen hat, dass eben der ganz große Teil, also mehr als 90%, ich habe vorher eine Prozentzahl genannt, ich bin mir nicht sicher, ob es die das wirklich ist, aber der ganz große Teil von dem, was wir an Papyrus haben oder an Fragmenten, ist noch nicht ausgewertet. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das ja auch irgendwie zeigt, wie viele Geschichten noch nicht erzählt sind, oder? Und dass jetzt auch gerade ein Projekt ist, an dem Sie wohl arbeiten, wo man sich anschaut, wie KI da helfen kann, ob man da so ein LLM bauen kann, das helfen kann, wenn man es lang genug füttert, diese Geschichten irgendwie schneller zu interpretieren und zusammenzusetzen, also diese Fragmente schneller zusammenzusetzen. Also möglicherweise, wenn das passiert, kann man in 2 Jahren ins Papyrusmuseum gehen und es gibt eine ganz neue Ausstellung. Oder statt so und so viel 1000 Objekten gibt es dann 10.000.
Mhm.
Genau.
Ist die Frage, ob dann irgendwas auftaucht, was so ganz anders ist als alles andere?
Das ist die Frage. Aber bei 90%, die nicht bearbeitet wurden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, glaube ich. Ja.
Da müssten wir jetzt mit so Wahrscheinlichkeitsmenschen sprechen.
Ja, vielleicht finden wir wirklich, vielleicht sind das alles, diese 90%, vielleicht sind das alles Liebesbriefe.
Vielleicht,
ja.
Ja.
Oder Privates, also sehr Privates oder so, das fände ich auch sehr schön.
Mm. Oder Briefe von Aliens, die Pyramiden
Dream
gebaut
big,
haben.
Ja.
Hier ich als Alien bestätige, Pyramide 2,5 XY gebaut zu haben.
Ja, das fände ich auch sehr schön. Mhm. Man darf ja wohl noch träumen.
Genau, okay. Super, danke. Nicht schönen Sonntag.
Leb wohl.
Leb wohl. Tschüss, leb wohl.